Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ich grüße Sie herzlich. Deutsche Bank und Commerzbank nehmen Gespräche über eine mögliche Fusion auf. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Trauer und Entsetzen in Neuseeland. Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch gab es sehr viel Anteilnahme. Das wird Thema sein. Nach der massiven Gewalt bei den jüngsten Gelbwesten-Protesten in Paris steht Frankreichs Präsident Macron unter Druck. Die Opposition wirft ihm Nachlässigkeit im Umgang mit den Demonstranten vor. Über die Krawalle und die Folgen berichten wir. Und im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie ist eine Einigung erzielt worden. Beide Seiten sind zufrieden mit dem Kompromiss. Warum das so ist und wie er aussieht, erfahren Sie. Außerdem Sportberichte und im Anschluss geht es ab 20:40 um die Wahlen in Thailand. Weder frei noch fair. Das Thema dann im Hintergrund. Seit Monaten wird ja schon spekuliert. Jetzt ist es offiziell. Deutsche Bank und Commerzbank loten eine mögliche Fusion aus. Die beiden wollen erst einmal über strategische Optionen sprechen. Die Gewerkschaft Verdi aber warnt schon jetzt vor der möglichen Hochzeit und einer Gefährdung von zehntausenden Arbeitsplätzen. Unser Wirtschaftskorrespondent Mischa Erhardt verfolgt die Fusionsgerüchte schon länger. Spekuliert werden muss nun jedenfalls nicht mehr.
Nun ist die sprichwörtliche Katze aus dem Sack. Deutsche und Commerzbank sprechen auf höchster Ebene über einen möglichen Zusammenschluss.
Wir werden einen Zusammenschluss mit der Commerzbank nur dann machen, wenn er wirtschaftlich sinnvoll ist. Dafür braucht es einen guten Plan, allen voran einen guten Integrationsplan. Den loten wir nun gemeinsam mit der Commerzbank aus. Und wenn die Ergebnisse dann vorliegen, werden wir entscheiden,
sagt Deutsche Bank-Sprecher Jörg Eigendorf. Monatelang gab es Gerüchte darüber, ob die beiden größten deutschen Privatbanken über einen Zusammenschluss nachdenken oder sogar schon Gespräche führen. Nun ist es offiziell. Ob es am Ende aber wirklich zu einem Zusammenschluss und zu einer Großbank, Deutsche Commerzbank, kommt, ist offen.
Diese Sondierungsgespräche sind ergebnisoffen. Sie werden eine Weile brauchen, denn uns geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wichtig ist uns auch, wir sind eine globale Bank, wir werden eine globale Bank bleiben. Mit einer führenden Position auf dem Heimatmarkt Deutschland und Europa. Und diese führende Position werden wir möglicherweise mit der Commerzbank gemeinsam ausbauen können.
Sollten beide Banken fusionieren, entstünde ein Bankenriese mit zusammen etwa 30 Millionen Kunden und rund 140.000 Mitarbeitern. Bisher hatten sich beide Häuser nicht zu den Spekulationen geäußert, die seit vergangenem Sommer immer wieder aufkamen. Genährt wurden sie unter anderem von Äußerungen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz.
Denn das bleibt ja so, dass der Erfolg unserer Wirtschaft, auch der Exporterfolg zum Beispiel der deutschen Wirtschaft, davon abhängt, dass sie global tätig ist, dass sie im globalen Wettbewerb erfolgreich ist. Und natürlich muss die Finanzindustrie und müssen die Banken in der Lage sein, das zu begleiten,
sagte Olaf Scholz während einer Bankenkonferenz im vergangenen Spätsommer. Viele Experten dagegen sehen eine Fusion beider Großbanken kritisch. Sie bezweifeln, dass ein nationaler Champion entstehen würde, weil beide Banken aktuell noch ihre jeweiligen eigenen Probleme meistern müssen und ihre Häuser stark umbauen. Die Commerzbank sieht sich bei der Senkung ihrer Kosten noch nicht am Ziel. Die Deutsche Bank hat es nach Jahren von zum Teil milliardenschweren Verlusten im vergangenen Jahr gerade erst wieder in die Gewinnzone geschafft. Eine Fusion würde schließlich den Wegfall vieler Arbeitsplätze bedeuten. Denn nur wenn beide Banken Kosten sparen, macht eine Fusion aus betriebswirtschaftlicher Sicht erst Sinn. Klaus Nieding, Aktionärsschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Der Einzige, der die Zeche zu bezahlen hat, ist aus meiner Sicht, sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn 150.000 Beschäftigte braucht eine solche Bank hinterher nicht. Ich befürchte, wir reden über ein mögliches Potenzial an Stellenabbau, was in einem deutlichen fünfstelligen Bereich liegt, zwischen aus meiner Sicht 30, 40, vielleicht sogar 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch deswegen sind die Gewerkschaften strikt gegen eine Fusion. Aus politischer Sicht hätte eine fusionierte Deutsche Commerzbank schließlich auch eine ebenso große Schattenseite. Denn die Deutsche Bank ist schon jetzt in hohem Maß systemrelevant. Das würde sich durch einen Zusammenschluss noch verstärken.
Ich habe den Eindruck, dass im Finanzministerium die Lehren aus der Finanzkrise einfach nicht verstanden worden sind. Und eine Lehre war doch, kein weiteres Steuergeld für Banken. Und die großen Banken, die man einfach nicht fallen lassen kann, die müssen so umgebaut werden, dass sie uns nicht mehr auf die Füße fallen können. Und das muss man jetzt bei der Deutschen Bank tun, anstatt sie noch größer zu machen,
sagt Gerhard Schick. Er war Bundestagsabgeordneter und ist nun Sprecher der Bürgerbewegung Finanzwende. Im Fall einer künftigen Schieflage müsste eine deutsche Commerzbank wohl wieder vom Staat gerettet werden, also durch Steuergelder. Damit übrigens kennt der Bund sich aus. denn er ist mit seiner 15%-Beteiligung nach der Bankenrettung der größte Einzelaktionär der Commerzbank.
Deutsche und Dresdner Bank Michael Erhardt über Fusionspläne und die Bedenken. Neuseelands Premierministerin Ardern sprach von einem Akt des Terrors. Beim Anschlag auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch sind mindestens 50 Menschen getötet worden, unter den Toten auch Kinder. Der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Australier, der schon seit mehreren Jahren in Neuseeland lebt, wurde festgenommen. Er hatte den Angriff mit einer Kamera aufgezeichnet, live im Internet präsentiert. Millionenfach geistern nun Szenen von der Tat durchs Netz. Und das hat eine Debatte ausgelöst, wie man gegen solch brutale Aufnahmen wohl angehen kann. Unterdessen warten Angehörige weiter auf die Freigabe der Toten, damit sie bald nach muslimischen Regeln beerdigt werden können. Hören wir gleich im Beitrag von Lena Bodewein, die Stimmung in Christchurch schildert. Die Erschütterung ist groß. Unsere Korrespondentin konnte aber auch etwas anderes noch ausmachen.
Der Wille der Neuseeländer ist ungebrochen. Liebe und Frieden sind ihre Botschaft. Die Propaganda des Hasses, die der Attentäter von Christchurch verbreiten wollte, lassen sie nicht an sich heran. Auch nicht der Imam der Al-Nur-Moschee in Christchurch, in der mehr als 40 Menschen starben.
New Zealand is a peaceful country.
Neuseeland ist ein friedliches Land und wir lieben es und wir werden es weiterhin lieben und auch die Neuseeländer. Es wird uns keine Angst machen und nicht davon abhalten, mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenzuarbeiten in diesem schönen Land. Es ist ein großer Schock.
It's a big shock.
So erzählt Imam Gamal Fuda aus dem New Zealand Herald. Er sprach gerade zu den Gläubigen, als die ersten Schüsse ertönten. Und innerhalb von kürzester Zeit tötete der Attentäter einen nach dem anderen.
Sie fielen, stürzten aufeinander, einer über dem anderen. Und er stand einfach da und zielte auf sie. Wenn er etwas hörte, ein Geräusch von irgendwoher, schoss er dahin. Er beobachtete die Menschen, ganz ruhig, und schoss und schoss und schoss und schoss.
Für alle, die das überlebt haben, für die Verletzten, für die Familien der Toten, wird dieser Schrecken noch lange nicht vorbei sein. Die Neuseeländer tun, was sie können, um sich gegenseitig Halt zu geben, sich zu trösten. Sie legen Blumen nieder, sie beten gemeinsam, sie spenden bereits Millionen von Euro für die Familien der Opfer. Von jeder Seite kommt Unterstützung, kommt Solidarität. Eine Motorradgang führte heute vor der Al-Nur-Moschee den traditionellen Haka-Tanz der Ureinwohner, der Maori, vor. Was für die Familien der Toten aber das Wichtigste ist, ihre Liebsten bestatten zu können. Nach islamischem Ritus sollte das eigentlich innerhalb eines Tages geschehen. Dass das nicht möglich ist, quält die Angehörigen noch mehr.
Der sehr, sehr wichtige Schritt der Rückgabe der Opfer dieses schrecklichen Vorfalls an ihre Angehörigen wird heute Abend beginnen.
Sagt der Polizeichef Mike Bush. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der mutmaßliche Attentäter allein gehandelt hat. Die Premierministerin bestätigte heute, dass sie und 30 andere Adressaten 9 Minuten vor Beginn des Attentats das Manifest des mutmaßlichen Täters erhalten hatten. Doch es habe weder einen Ort noch andere Details enthalten. Sie konnten nicht handeln und nichts verhindern, so sagte Jacinda Ardern. Am Montag wird im Parlament in Wellington eine Diskussion über die Verschärfung der Waffengesetze beginnen. Der Beginn der Woche wird hart.
People in Christchurch and across New Zealand. Die Menschen in Christchurch und in ganz Neuseeland werden ihre Leben wieder aufnehmen wollen.
So Polizeichef Mike Bush.
Es ist die Aufgabe der neuseeländischen Polizei, dafür zu sorgen, dass sie das in Sicherheit tun können. Was werden Sie also morgen sehen? Eine sehr deutliche Polizeipräsenz auf den Straßen, vor den Geschäften, vor ihren Schulen und auch in der Luft, überall im Land.
Und vor den Moscheen weiterhin Meere von Blumen.
War Lena Bodewein über die Trauer in Neuseeland. Dunkle Rauchwolken über den Champs-Élysées. Paris war erneut Schauplatz von Straßenkämpfen. Die Gelbwesten-Proteste sind nicht vorbei. Das hat sich gestern gezeigt. Barbara Kostolnik schildert die Geschehnisse, auf die der Präsident jetzt reagieren muss. Er will auch. Er will härter durchgreifen. Am Tag danach sind die Spuren der gewaltsamen Proteste jedenfalls noch überdeutlich zu sehen.
Am Morgen nach den Gewaltexzessen auf den Champs-Élysées ist das Entsetzen immer noch groß. Die wenigen Passanten, die stehen bleiben, sind fassungslos über die eingeschlagenen Scheiben ausgebrannten Geschäfte. Ich sehe eine echte Katastrophe. Frankreich geht es vielleicht schlecht, aber alles kaputt zu hauen ist keine Lösung, sagt diese Frau. Ein paar Schritte weiter geht es einem Mann genauso. Das ist sehr traurig, aber ich verstehe auch nicht, wie das passieren konnte mit den vielen Polizisten überall. Wie konnten die das zulassen? Eine gute Frage. 5000 Polizisten waren an diesem von den gelben Westen Ultimatum getauften 18. Protestsamstag in Folge im Einsatz. Ein Samstag, der schlimme Erinnerungen an vorherige weckte, als unter anderem der Triumphbogen verwüstet wurde. Der Innenminister hatte noch in der Nacht die Schuldigen ausgemacht. Ein paar tausend Chaoten, Zerstörer, extrem gewaltbereite Menschen, einige tausend gelbe Westen, die jedes Maß verloren haben und die auch hierher gekommen sind, um zu plündern und Polizisten zu attackieren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, eigentlich auf Kurzurlaub beim Skifahren in den Pyrenäen, war noch in der Nacht überstürzt nach Paris zurückgekehrt. Die Hauptstadt und vor allem die Händler warten auf eine valide Antwort der Politik. Wir stehen unter Schock, sagt ein erschütterter Präsident der Händlervereinigung Comité Champs-Élysées Jean-Noël Reinhardt. Das war eine Art wilder Invasion von Menschen voller Hass, die nur gekommen sind, um zu zerstören. Fast 100 Geschäfte sind in Mitleidenschaft gezogen. Die Angestellten haben Angst, die Anwohner auch. Vom Präsidenten selbst sind nun starke Entscheidungen angekündigt, damit sich die Gewalttaten nicht mehr wiederholen. Und natürlich geht es auch darum, Händler, Anwohner und vor allem den Ruf der Touristenhochburg Paris zu schützen. Entscheidungen, die dringend erwartet werden. Wir haben unser Arbeitswerkzeug verloren, beklagt die Kioskbesitzerin, deren Zeitungskiosk angezündet wurde und dann in Flammen aufgegangen war. Ich bin wirklich wütend. Seit 36 Jahren mache ich diesen Job hier, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Diskutiert wird etwa in der Politik, die Samstagsdemonstrationen künftig zu verbieten, bis sich die Lage beruhigt hat. Wie das aber mit dem verbrieften Recht der in Frankreich nahezu heiligen Versammlungsfreiheit zusammengehen soll, ist völlig unklar. Es ist einiges gemacht worden seit November, sagte der Präsident in der Nacht beim Krisenstab. Aber der Tag heute hat gezeigt, dass wir noch nicht so weit sind, was diese Fälle betrifft. Das Anti-Randalierer-Gesetz, das Anfang Februar von den Abgeordneten der Nationalversammlung beschlossen wurde, hat jedenfalls nicht wirklich geholfen. Es sieht unter anderem ein Vermummungsverbot vor. Die meisten der Randalierer, die gestern für Chaos gesorgt haben, hatten sich ihre Gesichter komplett verhüllt.
Barbara Kostolnik berichtete über die Randale während der Gelbwesten-Proteste. Die britische Premierministerin May wirbt mit Nachdruck weiter für ihren Brexit-Deal. Für übermorgen wird ja mit einer weiteren Abstimmung darüber gerechnet. Darüber hinaus stellt sich auch weiter die Frage, wie die EU-Mitgliedstaaten die Sache bewerten. Das britische Parlament hat ja für eine Verschiebung auch des Brexits gestimmt. Die Staats- und Regierungschefs der übrigen Länder der EU müssten einen entsprechenden Antrag dann einstimmig billigen. Ob das aber so sicher ist, Frank Kapellan über den Stand in dieser Frage.
Wird Italiens Rechte die Fristverlängerung ablehnen und damit einen ungeordneten Brexit, den No-Deal, erzwingen? Elmar Brok, Brexit-Beauftragter der europäischen Konservativen, hält das durchaus für denkbar. Der Christdemokrat nährt im Interview der Woche des Deutschlandfunks Spekulationen, Nigel Farage, Frontmann der Brexiteers, könnte sich mit dem rechten italienischen Vizeregierungschef Matteo Salvini bereits darauf verständigt haben, den nochmaligen Aufschub des EU-Austritts zu blockieren.
Das muss einstimmig geschehen. Und da wird sogar das Szenario aufgebaut, wie Herr Farage das sagt. Man habe mit Salvini schon abgesprochen, dem starken Mann der italienischen Regierung, dass er jede Verlängerung ablehnen wird. Und dann ist das Spiel schon beendet. Ich weiß nicht, ob er da nur jetzt Wirbel macht oder ob das wahr ist. Aber wenn ich die Politik von Salvini sehe, halte ich das für vorstellbar.
Sollte Italien nicht mitziehen, wäre der EU-Gipfel in der kommenden Woche zum Scheitern verurteilt. Rom hält sich mit einer Festlegung noch bedeckt. Wir haben auf Regierungsebene noch nicht darüber gesprochen, weil wir auch noch nicht wissen, wie der Antrag auf Fristverlängerung formuliert wird, erklärt Italiens Außenminister Enzo Milanesi in einem Fernsehinterview. Meine persönliche Meinung ist, dass wir einem Antrag zur Verschiebung zustimmen sollten.
Wir wollen ein gutes Miteinander, wir wollen einen geordneten Austritt Großbritanniens Und es ist jetzt natürlich die Aufgabe des britischen Parlaments, Entscheidungen zu treffen,
hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche betont. Ob zu diesen Entscheidungen allerdings eine dritte Abstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen gehört, ist am Wochenende unklar. Es hat keinen Sinn, eine solche Abstimmung abzuhalten, wenn wir keine Chance haben, sie zu gewinnen, betont der britische Handelsminister. Premierministerin Theresa May appelliert in einem Gastbeitrag für den Telegraph an die Abgeordneten, ihren Deal mitzutragen. Dann würde sie die EU um eine kurze Fristverlängerung bis Ende Juni bitten. Bis zu den Europawahlen allerdings müssen wir Klarheit haben, was die Briten wollen, meint Christdemokrat Elmar Brok, langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament. Eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl im Mai wäre für ihn unerträglich.
Sehen Sie, die würden dann im Juli schon den Kommissionspräsidenten wählen, im September die Kommission wählen. Wir haben jetzt die Beratungen nach der Europawahl bis zum Herbst hin für den neben 7-jährigen Finanzplan. Das heißt, sowohl im Personal als auch inhaltlich werden die wesentlichen Strukturen der nächsten 5 Jahre festgeschrieben. Oder sollte nicht jemand mitbestimmen, der dann ein paar Monate später sich vom Acker macht?
Franz Timmermans, EU-Kommissionsvize, betont gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass es jetzt nur darum gehen könne, einen chaotischen Austritt am 29. März zu verhindern. Wenn die Briten eine Verlängerung brauchen, müssen wir auch wissen, wozu, so Timmermans. Dann müssen sie sagen, was sie wollen. Neuwahlen organisieren, ein neues Referendum abhalten? Erst wenn wir das wissen, so der Sozialdemokrat, könnten wir auch über eine Verlängerung um mehrere Monate reden.
Der Beitrag von Frank Kapellan. Wichtige Waffensysteme der Bundeswehr sind einem Bericht zufolge nur bedingt einsatzbereit. Immerhin, der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sieht die Bundeswehr trotz erheblicher Mehrbelastung in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Aber auch er sieht die Defizite bei den Transporthubschraubern etwa, aber auch bei bestimmten U-Booten und den Tornado-Kampfflugzeugen. Horst Kleuser über den Zustand der Bundeswehr, der sich so darstellt.
Nach wie vor sind große Waffensysteme der Bundeswehr nicht in vollem Umfang einsatzbereit. Die Zeitung Welt am Sonntag zitiert heute aus einem als geheim eingestuften Bericht, wonach zum Beispiel beim Transporthubschrauber NH90 nur 17,5 von 71 einsatzbereit seien, beim Typ CH53 5,9 von 71. Die Bundeswehr verfügt auch über Kampfhubschrauber vom Typ Tiger. Hier betrage die Einsatzbereitschaft 11,6 von 53. Der Bericht erläutert nicht, wie die Dezimalwerte zustande kommen. Zunächst hatte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, in der vergangenen Woche dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses mitgeteilt, dass in diesem Jahr der jährliche Bericht über die Verfügbarkeit und materielle Einsatzbereitschaft umfangreicher und detaillierter ausfalle und deshalb in seiner Gesamtheit als geheim einzustufen sei. Er dürfe nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages eingesehen werden. Positiv wertet der General aber die Teilnahme der Bundeswehr am Großmanöver Trident Juncture im vergangenen Jahr in Norwegen, an dem 2500 Fahrzeuge und Flugzeuge und 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland teilgenommen hätten.
Über den Zustand der Bundeswehr der Bericht von Horst Kleuser. Eine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften und beide Seiten sind zufrieden? Zu erwarten war das nicht unbedingt im Tarifkonflikt in der nordwestdeutschen Stahlindustrie, aber nun gibt es einen Kompromiss, der, wie alle bekräftigen, vertretbar sei. Die Beschäftigten sollen ab diesem Monat schon 3,7% mehr Gehalt bekommen. Die weiteren Ergebnisse der Tarifverhandlungen nennt uns Wolfgang Landmesser. So einfach, wie es im Ergebnis klingt, war es also während der Verhandlungen nicht. Ein komplexeres Modell wurde da ausgearbeitet.
16 Stunden Verhandlungen bis in die frühen Morgenstunden. Das war selbst für einen erfahrenen Verhandlungsführer wie G-Metall-NRW-Chef Knut Giesler außergewöhnlich.
Das war auch schwierig, weil die Themen doch sehr komplex waren und dieser gordische Knoten nur schwer zu durchschlagen war.
Laut der Tarifeinigung bekommen die Stahlarbeiter pro Jahr zusätzlich 1.000 Euro, können statt Geld aber auch freie Tage nehmen. Allerdings abhängig davon, wie stark die Nachfrage in einem Stahlwerk ist. Wenn wenige Mitarbeiter die Option Gehaltsumwandlung ziehen, sind 5 freie Tage drin. Gibt es sehr viele Anträge, entsprechend weniger. Durch das in der vergangenen Nacht entwickelte Modell gäbe es jetzt Klarheit für die Betriebe, meint der Verhandlungsführer der Gewerkschaft.
Wir haben jetzt ein einfacheres, übersichtlicheres Modell gefunden, was schneller zu einer betrieblichen Klarheit führt.
Auch die Arbeitgeber sind mit dem Kompromiss zufrieden. Sie hatten befürchtet, dass sich die Arbeitszeit durch die Umwandlung von Geld in Freizeit deutlich verkürzt. Zwar werde es den Unternehmen nicht leicht fallen, die Freizeitansprüche der Beschäftigten umzusetzen, mit den vereinbarten Regeln sollte es aber gelingen. Bernhard Strippelmann, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Stahl.
Das wird sich nicht sofort entscheiden, glaube ich, kann man auch nicht in der Theorie beantworten. Das wird die Praxis zeigen. Ich gehe aber davon aus, dass diese Staffelung, die wir da eingeführt haben, dazu beitragen wird, dass in den Betrieben Wege gefunden werden, die Freizeitregelungen so zu handhaben, dass die betrieblichen Abläufe dadurch nicht gestört werden.
Außerdem bekommen die Stahlarbeiter 3,7% mehr Lohn bei 26 Monaten Laufzeit. Die Gewerkschaften hatten einen Aufschlag von 6% gefordert für eine Laufzeit von 12 Monaten. Es sei nicht einfach gewesen, den Arbeitgebern bei der Dauer des Tarifvertrags entgegenzukommen, sagt IG Metall-Verhandlungsführer Giesler.
Es ist doch immer so, und das weiß jeder, dass das, was man fordert, am Ende nicht auf einem Zettel steht. Uns ging es darum, dass wir einen Festbetrag haben wollten, der eine soziale Komponente hat und die unteren Entgeltgruppen deutlich stärkt.
Gerade für Stahlarbeiter mit geringerem Gehalt sei die jährliche Zahlung von 1.000 Euro viel Geld. Außerdem sei es gelungen, die Vergütung der Auszubildenden in der Stahlbranche überproportional anzuheben. Die Zahlen im neuen Tarifvertrag seien eine extreme Belastung für die Unternehmen, findet Bernhard Strippelmann vom Stahlarbeitgeberverband. Aber es sei auch darum gegangen, weitere Streiks zu verhindern.
Die Vorteile sind an erster Stelle, dass wir einen wirklich sehr harten Tarifkonflikt zum Abschluss gebracht haben und die Warnstreiks, die die Stahlindustrie in den letzten Wochen erlitten hat, damit zu Ende gegangen sind.
Immerhin hätten die Arbeitgeber die Tariferhöhung insgesamt unter der in einigen anderen Branchen halten können.
Wolfgang Landmesser über den Tarifabschluss in der Stahlindustrie. Gut ein Jahr liegt die Ermordung des Enthüllungsjournalisten Kuciak und seiner Verlobten in der Slowakei zurück. Kuciak hatte ja zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und der slowakischen Regierung recherchiert und seine Enthüllungen führten dann auch maßgeblich mit zum Rücktritt des Ministerpräsidenten damals. Nun die erste Wahl im Land nach der Ermordung, die erste Runde der Präsidentschaftswahl. Peter Lange beobachtet das. Die Bürgerrechtlerin Čaputova hat die erste Runde klar gewonnen, tritt in der kommenden Stichwahl dann gegen den Kandidaten Šefčovič an und darüber hinaus?
Der eigentliche politische Sprengstoff nach der ersten Runde der slowakischen Präsidentschaftswahl steckt in den Ergebnissen auf Platz 3 und 4. Der rechtspopulistische Richter Stefan Harabin kam auf 14,3 und der Rechtsextremist Marian Kotleba auf 10,4%. Ein Viertel der Teilnehmer an der ersten Abstimmungsrunde hat rechtsradikal oder rechtsextrem gewählt. Wenn die Sieger Susanna Čaputova und Maroš Šefčovič nun für die Stichwahl mobilisieren wollen, führt an diesen Wählern kein Weg vorbei. Wenn man die Wählerstimmen von Harabin und Kotleba zusammenrechnet, kommt ein ziemlich relevantes Ergebnis heraus, sagt Susanna Čaputova. Ich lese es so, dass die Menschen unzufrieden und frustriert sind. Das ist vielleicht der Grund, warum sie sich in eine solche Wahl geflüchtet haben. Die Rechtsanwältin und Kandidatin von der Partei Progressive Slowakei hat 40,6% erhalten. Der EU-Kommissar und Smer-Kandidat Maroš Šefčovič kam auf 18,7%. Zwei Bewerber, die eindeutig für die proeuropäische und westliche Orientierung der Slowakei stehen. Wie aber nun umgehen mit den Anti-NATO und Anti-EU und Anti-System-Wählern weit rechts außen? In erster Linie würde ich im Gegensatz zu Frau Čaputova die Wähler der beiden Herren Harabin und Kotleba nie als böse oder als unanständig bezeichnen, sagt Maroš Šefčovič. Wir müssen ihnen einfach eine bessere Alternative, bessere Werte anbieten, die sie zu uns ziehen werden, zu demokratischen Politikern. Maroš Šefčovič hat das schon versucht, indem er sich wiederholt zu den christlichen, das heißt den traditionellen katholischen Werten der Slowakei bekannt hat. Was übersetzt heißt, zum Beispiel gegen die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften, wofür die liberale Čaputova eintritt. Marian Lesko, Politikkommentator in Bratislava, glaubt nicht, dass der Rückgriff auf die Religion funktioniert. Einen solchen Salto hat damals auch Robert Fico erfolglos versucht. Wer im letzten Moment im Wahlkampf plötzlich aufwacht und sagt, er wurde ja schon immer im Glauben erzogen und hatte immer eine Beziehung dazu, wirkt einfach nicht glaubhaft. Aber Šefčovič ist in der Defensive. Er muss im Grunde seinen Stimmenanteil verdoppeln, um überhaupt erst einmal zu Čaputova aufzuschließen. Und seine EU-Tätigkeit könnte sich als zusätzliches Handicap erweisen. Er ist Vizechef der EU-Kommission, wirkt seit 10 Jahren in den Strukturen in Brüssel. Ich weiß nicht, womit er diese antieuropäisch und antitransatlantisch eingestellten Menschen überzeugen will. So spricht im Moment etwas mehr für Susanna Čaputová. Sie gilt als das Gesicht des Wandels, den viele in und außerhalb des Parlaments herbeisehnen, nach den schlimmen Enthüllungen im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova vor gut einem Jahr. Nach den Zahlen der ersten Runde kommt sie auch bei konservativen Wählern als glaubhaft und vertrauenswürdig an. Eine Frau und noch dazu eine Liberale als Präsidentin der katholisch-konservativen Slowakei ist seit gestern nicht mehr undenkbar.
Die Informationen von Peter Lange zur Präsidentenwahl in der Slowakei der ersten Runde. Und um gleich 18.35 Uhr blicken wir auf den Sport. Unter anderem Fußball, aber auch Wintersport. Astrid Travol ist bei mir im Studio.
3 Sonntagsspiele gab es ja heute in der Fußball-Bundesliga, beziehungsweise gibt es noch, denn 1 läuft. Den Auftakt am Mittag machte die Leverkusener Pleite gegen Werder Bremen, die Marc Eschweiler schilderte.
Es war ein verdienter Auswärtssieg von Werder Bremen, weil die Mannschaft nicht nur überragend verteidigt, sondern auch perfekt gekontert hat. Bremen führte zur Pause mit 2:0. Der beste Mann auf dem Platz, Max Kruse, schloss seinen Konter per Flachschuss zur Führung ab und legte das 2:0 durch Rashica auf. Nach der Einwechslung von Leverkusens Juwel Kai Havertz zur zweiten Halbzeit kam Bayern 04 besser ins Spiel, war aber trotz vieler Chancen nicht zwingend genug. Lediglich Bailey verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:2 Anschlusstreffer. Max Kruse markierte dann mit einem schönen Heber über Leverkusens Torwart in der Nachspielzeit den 3:1 Endstand.
Anders die Frankfurter Eintracht, die nutzte Heimrecht und die jüngsten Erfolge in der Europa League aus, um den positiven Trend auch gegen den Tabellenletzten aus Nürnberg fortzusetzen. Philipp Hofmeister.
Es war diesmal kein ganz großer Glanz, sondern eher Kategorie Arbeitssieg. Aber Eintracht Frankfurt nimmt diesen gegen das Schlusslicht aus Nürnberg gerne mit. 1:0, der Treffer des Tages, fiel bereits nach einer halben Stunde durch Verteidiger Martin Hinteregger nach einem schönen Frankfurter Angriff über den linken Flügel über Jovic und Kostic vorgetragen. Die Eintracht danach mit vielen guten Chancen, teilweise mit Unvermögen, teilweise mit Pech. Kostic und Paciencia trafen beide die Latte. Nürnberg in der Schlussphase nochmal gefährlich, aber eben auch nicht gefährlich genug. Und so steht am Ende ein 1:0-Erfolg, der die Eintracht bis auf einen Punkt an die Champions-League-Plätze heranbringt.
Und in der Abendpartie drehen die Münchner Bayern richtig auf gegen FSV Mainz 05. Bereits in der 3. Minute erzielte Robert Lewandowski das 1:0 für die Münchner Bayern und gerade in der 34. Minute erhöhte dann James Rodriguez zum 2:0. Damit geht's zum Wintersport und zu den Massenstartrennen bei der Biathlon-WM. Welche unterschiedlichen Ergebnisse dieser Abschlusstag brachte, fasst Thomas Kunze zusammen.
Das war nochmal ein guter Tag für die deutschen Biathleten. Dennis Herrmann holte sich im Massenstartrennen der Frauen die Bronzemedaille und damit machte die Sechsin den Medaillensatz bei dieser WM komplett. Herrmann musste zwar 4-mal in die Strafrunde, ihr Tempo auf den 12,5 Kilometern, aber konnte keine mitgehen und so wurde es der starke 3. Rang. WM-Gold holte sich Dorothea Vira aus Italien. Bei den Männern hatten dann Benedikt Doll und Arndt Peiffer lange Zeit die Chance auf die nächste Medaille. Extremer Schneefall und starker Wind aber machten die Stehendanschläge zur Lotterie. Beide mussten mehrfach in die Strafrunde und am Ende standen die Ränge 6 und 8 zu Buche. Überraschungsweltmeister wurde der Italiener Dominik Windisch, der beim letzten Schießen am besten zurechtkam.
Felix Neureuther hat sich in den sportlichen Ruhestand verabschiedet mit dem besten Ergebnis der Saison. Rang 7 beim Slalom war ein würdiges Ende seiner großen Karriere nach einem komplizierten Winter für den bald 35-Jährigen.
Es wird einem so richtig klar, dass jetzt ein neues Kapitel beginnt und dass die Karriere aufgehört hat. Und das ist schon nicht so ohne. Also dann habe ich nochmal echt probiert zu konzentrieren, was nicht einfach war, weil jeder einen verabschiedet. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön.
Sagte Felix Neureuther nach dem Rennen, das der Franzose Clément Noël vor Manuel Feller aus Österreich gewann. Saisonauftakt in der Formel 1 beim Großen Preis von Australien in Melbourne gab es altbekannte, aber in neuer Reihenfolge, Volker Hirt.
Als Favoriten angereist, dann durchgereicht. Es war ein klassischer Fehlstart für Ferrari in die neue Formel-1-Saison. Mercedes dominierte nicht nur das Rennen, sondern das gesamte Wochenende inklusive freiem Training und Qualifying. Fatal ist, dass Ferrari vor einem Rätsel steht und die Ursache für die klare Niederlage nicht kennt. Bei den letzten Tests vorm Saisonauftakt noch überlegen, jetzt eine Minute Rückstand. Doppelsieg für Mercedes, Ferrari auf den Plätzen 4 und 5. Ein ernüchternder Auftakt für Sebastian Vettel und Co.
Und es ist die 38. Minute und der FC Bayern München erhöht gegen Mainz zum 3:0. Ebenso überlegen und auf komplett neuem Niveau hat die US-Turnerin Simone Biles ihr Debüt beim DTB-Pokal in Stuttgart gegeben und brilliert. Holger Kühner.
Das war schon mal ein köstlicher Vorgeschmack auf die Turn-WM im Herbst in Stuttgart. Eine glänzend aufgelegte Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA gewann den Weltcup beim DTB-Pokal mit großem Vorsprung. Betroffen im Skandal um sexuellen Missbrauch im US-Turnen war Biles schon im vergangenen Jahr zurückgekommen und Weltmeisterin geworden. Auch in Stuttgart war die 22-Jährige nicht zu schlagen. Elisabeth Seitz aus Stuttgart wurde, für sich selbst etwas überraschend, Dritte, knapp hinter der Kanadierin Anna Padura-Riu. Teamkollegin Kim Bui wurde Siebte.
Der kolumbianische Radprofi Egan Bernal hat die 77. Auflage der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der 22-Jährige vom Team Sky blieb in der Gesamtwertung 39 Sekunden vor seinem Landsmann Nairo Quintana und feierte damit seinen ersten großen Karriereerfolg.
Vielen Dank. Vielen Dank, Astrid Rawohl, mit den Sportberichten. Die Sendung Informationen am Abend geht an diesem Sonntagabend zu Ende. Ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen auch einen angenehmen Abend noch.